Cloud Inspires. Stories and people behind cloud transformation. Folge 11 mit Torben Forke und dem Thema Automatisierung mit M365 DSC. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Inspires. Heute Folge 11 und auch eine besondere Folge, nämlich zum ersten Geburtstag unseres Podcasts. An meiner Seite, wie immer, Gregor. Moin, Gregor.
Moin. Und dazu muss ich sagen, wir haben es gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber unser Gast, der hat sich natürlich fleißig und gut informiert. Deswegen hat er das auch mit direkt auf dem Schirm gehabt. Ich bin total begeistert.
Das ist der Hammer. Thomas,
Erzähl.
Nee, alles gut. Ich finde das ja immer super, wenn wir Gäste haben, die sich vorbereiten, die auch wissen, worauf sie sich einlassen. Weil es sind ja immer wieder auch ein paar Überraschungen, die unsere Gäste erleben dürfen. Also von daher, das wird heute schon eine besondere Folge, oder?
Ja, allein deswegen, weil du ja auch wieder mit am Start bist.
Richtig, genau. Also vielleicht gibt es jemanden, der mich überhaupt letzte Folge vermisst hat. Man muss Spaß beiseite. Genau, man merkt, langsam wird es wieder mehr mit dem Reisen. Nicht nur mit Community-Events, sondern auch mit Dienstreisen. Von daher konnte ich leider das letzte Mal nicht dabei sein. Aber ihr hattet ja mit Marcel auch eine gute Vertretung für mich. Von daher, ja, heute dann wieder im klassischen Gespann unterwegs.
Das stimmt. Sehr schön. Ja, wie ist der Gang, die Zeit?
Gut, gut. Das Wetter wird toll, muss man sagen. Also hier, wir kommen ja aus Bundesländern, wo heute frei ist. Da werden wir vielleicht nachher auch nochmal mit unserem Gast drüber sprechen. Und muss sagen, ich bin auch nicht böse bei dem Wetter. Und jetzt muss man ja auch sagen, der Juni war ja wirklich voll mit Community-Events. Von daher zurück vom Scottish Summit und ja, freue mich auch ein bisschen. Sommer wird es ja ein bisschen ruhiger, aber wir haben ja auch jede Menge News dabei für den Herbst, weil dann stehen ja schon wieder die nächsten Konferenzen an.
Ja, und ich weiß gar nicht, also du hast ja, wir haben ja schon mal ein bisschen geschrieben, also mittlerweile, heute kam noch ein Announcement, also es, ich muss echt mal gucken, wie wir das alles noch regeln im September, aber es wird auf jeden Fall quasi wöchentlich jetzt irgendwas, aber das Wichtigste steht natürlich ganz vorab für uns, das ist der Cloud Identity Summit am 22.09. und wir können sagen, der CFP ist am Montagnacht geschlossen worden, es gab sogar noch Einreichungen um 23.59 Uhr, ich weiß schon fast gar nicht, ob das automatisiert war, fand das aber wirklich mega phänomenal. Und ja, also ab was ich jetzt schon gesehen habe, freue ich mich schon mega drauf, auf jeden Fall und hoffe, dass wir auch die Zeit finden, während der Konferenz auch die eine oder andere Session zu besuchen, weil da ist wirklich echt cooler Content dabei und ich bin mir sicher, das wird noch eine gute Diskussion mit dir, Thomas, Melanie und René.
Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über Speakers, die was eingereicht haben. Von den Vorbereitungen geht es ja dann langsam auch in die heiße Phase. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Event. Und wie jetzt auch schon bei den letzten On-Site- oder Vor-Ort-Veranstaltungen, muss man sagen, freut man sich wirklich darauf, endlich wieder Leute zu sehen. Und da freue ich mich ja auch wirklich schon auf den 22.09. Aber dazwischen gibt es ja auch noch jede Menge. Also ich war überrascht, als hier die, wir sind ja auch vorbereitet, nicht nur unsere Gäste, sondern wir haben ja jetzt hier die Termine auch vorliegen. Mensch, da steigt was zum Thema PowerShell, habe ich gehört, nämlich die PSConf Europe vom 20. bis 23. Juni, soweit ich weiß, in Wien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, meine ich auch, genau. Und fand ich, was ich ein bisschen interessant fand, war, irgendwie konntest du dich nicht so richtig anmelden. Also ich habe vorgestern mal geguckt, da war irgendwie die Anmeldung nicht freigeschaltet. Das war irgendwie ganz komisch, aber auf jeden Fall findet sie am 20. bis 23. statt. Einfach nur mal schauen. Ich glaube, das ist wirklich mal wieder richtig phänomenal, auch die PowerShell-Konferenz Europe zu sehen.
Und du gehst ja auch wieder auf große Tour, habe ich gesehen. Ja. Vor allen Dingen, das erste ist ja fast um die Ecke bei dir. Ich glaube, das gehört auch zum Rheinland, nämlich die Cloudland findet nämlich im Phantasialand
bei
Köln statt.
Genau. Ey, du bist ja richtig gut informiert. Ich bin begeistert.
Das ist alles, genau. So mein OneNote weiß, ja.
Ja, Wahnsinn. Genau, organisiert von der deutschen Oracle-Anwendergruppe, die OAG, genau, findet vom 22. bis 22.07. im Phantasialand statt. Also 4 volle Tage mit wirklich unfassbar vielen Sessions, parallelen Tracks, Abendveranstaltungen, alles, was man sich wünschen kann. Und was wir noch dazu sagen können, wir vom Azure One-Team natürlich haben sogar noch vergünstigte Tickets. Also wer da noch Tickets braucht, der sagt gerne mal Bescheid. Wir hätten da nämlich noch so den ein oder anderen Rabattcode im Angebot.
Cool.
Genau. Und ich bin sogar dabei. Ich darf auch noch eine Session halten zu Azure Policy. Ich freue mich schon drauf.
Sehr cool, sehr cool. Ja, und dann Schlag auf Schlag geht es weiter. Wir haben hier die Experts Live Austria am 29.06. Da habe ich gehört, da ist auch jemand mit dabei, nämlich auch wieder der Herr Reibling, wenn
Ja,
ich
ich
das
habe
richtig
halt,
verstanden habe.
ja, genau, ich
Mit
habe
welchem
mit
Thema,
dir
wenn man fragen darf?
Azure Auto Manage mache ich diesmal.
Nicht
Dein,
schlecht.
da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und dann bin ich zusammen mit dem Erik unterwegs. Wir treffen uns nämlich sogar in Frankfurt und fliegen gemeinsam rüber. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das ist am 29.06. in Austria in Linz.
Das sehe ich gerade, das ist ja wirklich direkt nacheinander, also oder beziehungsweise geht ja ineinander über die beiden
Genau,
Konferenztermine.
ich bin Dienstag mit Erik fliege ich rüber und Mittwochabend muss ich schon wieder zurück, damit ich danach pünktlich auf der Cloudlet bin.
Was hier langsam mal wie bei Wetten, dass, wenn die Stars vorher die Veranstaltung verlassen müssen, um mit dem letzten Flieger noch auf irgendeine andere Veranstaltung. Sehr schön, sehr schön. Ja, die
Ja, und
Azure
so geht's.
Lowlands hätten wir dann auch noch zum 30. Juni. Auch eine sehr schöne Veranstaltung. Sollte man sich auch anschauen, findet in Niederlanden statt, in, weiß man das aus dem Kopf? War das
War es
nicht
nicht Utrecht?
Utrecht? Utrecht, glaube ich, ja,
Genau.
genau. Und ja, nochmal Hinweis: die Experts Live Germany steht ja auch vor der Tür für September. Und soweit ich weiß, gibt es da jetzt auch noch für kurze Zeit den Early Bird.
Genau, ganz kurz noch. Also wer da auch einen Tag voll im schönen Erfurt mit guter Bahnanbindung, wie ich gelernt habe, also von daher, genau, sehr schön mal reinschauen. Genau, auf jeden Fall. Ich freue mich schon, da, also wie gesagt, da kommt einiges. Wer noch was mal noch die nächsten Events auch danach noch sehen will, guckt mal gerne auf meiner Webseite vorbei. Da habe ich mittlerweile eine Riesenliste mit allen Events, die auch noch im September kommen. Und genau. Aber jetzt genug der Community-Events. Wir haben doch heute einen Gast dabei.
Genau.
Torben, hi und willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, moin, Happy Birthday.
Ja, danke schön. Ey, wirklich
Dankeschön.
mega gut auch. Also super informiert.
Spotify macht's möglich.
Ja, wir sind doch gespannt auf deine Geschenke, die ich so mitgebracht hast und die Benjamin-Blümchen-Torte, die nachher noch virtuell gemeinsam gegessen wird. Aber ja, stell dich doch mal kurz vor für unsere Zuschauer. Freut uns wirklich sehr, dich heute mit einem spannenden Thema dabei zu sein. Aber ja, wer bist du und was ist so dein Background?
Ja, ich bin der Torben aus Bremen, bin Cloud Consultant seit, keine Ahnung, so 16 etwa war das, im Azure-Bereich angefangen und immer mehr Richtung Microsoft 365 quasi abgewandert, betreue aber nach wie vor noch beides, nur dass sich der Schwerpunkt eben zu Microsoft 365 verlagert hat und mache dort quasi alles, was nicht mit Entwicklung zu tun hat. Also ich bin gelernter Systemintegrator und quasi darauf habe ich mich spezialisiert. Ich nenne es gerne Cloud Enablement, also wirklich die ersten Gehversuche in die Cloud sicher zu gestalten. Identity Security sind da ganz große Themen. Hybridisierung, ob jetzt Exchange, AD oder ähnliches und ja, natürlich auch die Migration von Daten und Prozessen.
Sehr spannende Themen eigentlich und gerade ja auch im Microsoft 365-Umfeld ja nochmal echt auch nochmal wirklich eine Stufe höher, weil da ja auch noch so viele Anwender auch mit dabei sind einfach. Genau.
Ja, einerseits das und andererseits die Cloud an sich als Dienst bereitzustellen ist relativ simpel. Was ich anfänglich nur erfahren habe, ist, dass das mit der On-Premise-Welt anzuknüpfen halt gar nicht immer so einfach ist, das dann sicher zu gestalten auch nicht. Von daher ist da mein Anspruch wirklich nicht nur die Dienste einzuschalten, sondern zu integrieren.
Sehr schön, sehr schön. Bevor wir da noch weiterkommen, ich habe gehört, du hast noch ein interessantes Hobby.
Ich habe ein Hobby.
Ja. Was du
Ja.
gerade, wo du noch auf Übung warst jetzt vor ein paar
Ja, genau. Hobby, ich hätte es Ehrenamt bezeichnet, aber ja,
Okay, ja, hast recht, hast recht, hast recht.
ich
Das
bin
könnte man eher vier.
nebenberuflich, ich bin nebenberuflicher Feuerlöscher, sprich Feuerwehrmann in der Freiwilligen Feuerwehr. Auch gar nicht so lange. Hab so circa mit der Feuerwehr angefangen, als ihr mit dem Podcast angefangen habt.
Also Happy Birthday.
Ja, danke. ja, ist ein super spannendes Hobby. Werden auch händedringend in der ganzen Republik Leute gesucht. Also jeder, der irgendwie Interesse hat an was Sinnvollen und wirklich Spaß hat, kameradschaftlich was Gutes zu tun, sollte auf jeden Fall sich mal erkundigen, ob es in der Gegend nicht eine freiwillige Feuerwehr gibt und dort eintreten. Also neue Kameraden sind immer gesucht und gerne angenommen.
Das ist sehr spannend, weil du auch echt viel davon erzählst und genau, fand das auf jeden Fall echt sehr spannend und auch sehr erwähnenswert auf jeden Fall, weil das ja echt auch immer noch eher so ein Thema ist, was ja auch ein bisschen leider untergeht. Bin heute noch ein bisschen auf dem Dorf unterwegs sozusagen. Schützenfest, das sind ja alles auch so Themen, die halt immer so ein bisschen mehr an Bedeutung verlieren quasi. Ja, genau.
Das
Sehr
ist
schön.
so. Zumal es auch viele, viele Gebiete in Deutschland gibt, wo es gar keine Berufsfeuerwehren gibt. Ich habe jetzt das Glück, ich wohne in einer größeren Stadt, da gibt es welche, aber gerade in ländlichen Gebieten sind es nur die Freiwilligenwehren und von daher können die auch wirklich jede Unterstützung gebrauchen. Und ich kann nur sagen, ist ein super Ausgleich zum Beruf. Also wenn man so vom Einsatz kommt oder sich auch in Übungen einfach mit Themen auseinandersetzt, das hat wirklich Hand und Fuß und ist wirklich eine schöne, sinnvolle Geschichte.
Das glaube ich. Wie kamst du denn zur IT eigentlich, um da nochmal ganz kurz den Abriss zu machen?
Wie bin ich zur IT gekommen? Ich glaube, Schuld sind ja in der Kindheit, ne? Immer für die Themen interessiert, dann irgendwie von Verwandten den ersten Computer bekommen,
Das
damals.
kenne ich ja.
Damals mit Windows 95, also ich bin mit GUI geboren oder aufgewachsen, wenn man so will. 95 plus war das aber. Wichtig. Und ja, habe mich damit immer gern auseinandergesetzt. Klar, als Kind auch gern mal damit gedaddelt, in der Jugend dann auch mal ein bisschen mehr. Und fand das Thema immer spannend. Ne, es wurde immer größer. Mein Vater hatte ein kleines Unternehmen. Auch da, zwecks Rechnungsstellung und alles, wurde das immer relevanter. Dann hat man sich da gern mit auseinandergesetzt. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, war ich ehrlich gesagt unschlüssig. Gehst du in den betriebswirtschaftlichen Bereich oder in den IT-Bereich? Und ja, habe mich dann glücklicherweise für den IT-Bereich entschieden.
Das
Um.
kann ich auch nur bestätigen, weil sonst hätten wir dich heute wahrscheinlich gar nicht hier.
Und ich, ehrlich gesagt, ich möchte seitdem auch nichts anderes. Also es gibt natürlich auch Jobs im IT-Bereich, die sind eher, also die passen weniger zu mir. Aber das Feld ist einfach so riesig. Da kann sich jeder austoben, egal ob er jetzt der beste Techniker ist oder irgendwie gern präsentiert, gern irgendwie Themen abstrahiert auf Kundensprache oder ähnliches. Das ist für alle was dabei.
Absolut. Und ja, jetzt bist du ja, also wir haben ja, du hast ja eben schon bei der Vorstellung gesagt, dass du ja eigentlich so ein bisschen in beiden Welten unterwegs bist und der Fokus dich ein bisschen auf Microsoft 365 verlagert hast. Und du bist ganz viel aktiv im Microsoft 365 DSC-Umfeld. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wofür ist DSC denn hilfreich? Also Microsoft 365 DSC.
Ja, die Microsoft 365 DSC, das ist ja also ich mag jetzt nicht sagen, die gibt es schon länger, aber vergleichsweise neu und noch nicht so präsent. Und dazu gekommen bin ich, ja, wie häufiger durch Kundenanforderungen oder einfach Interesse innerhalb der Company, ob Know-how vorhanden ist. Und ich hatte mir das dann damals angeschaut. In einem Urlaub und fand die Vision, die ich dort lesen konnte, einfach fantastisch. Also gerade wenn man länger im Microsoft 365-Umfeld unterwegs ist, dann auch noch die PowerShell mag und dann auch noch aus dem Admin-Bereich kommt, ist das ja, das goldene Los, was mir da irgendwie noch fehlte. Und von daher, ja, ein super spannendes Thema, macht irre viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und Konzepte auf Basis dessen zu entwickeln.
Wofür setzt man es ein? Also würdest du sagen, was ist so da, wo würdest du sagen, setzt man es eigentlich hauptsächlich ein? Oder was ist so wirklich der Vorteil von DSC bzw. Microsoft 365 DSC?
Der Kernvorteil steckt im Namen. Das ist wirklich die Desired State Configuration. Also Microsoft bezeichnet es ja auch gerne auf der Homepage, die sie bereitgestellt haben, als Configuration as Code. Es geht aber über Configuration as Code kann auch ein PowerShell-Skript sein. Es geht aber über viel mehr hinaus. Ich kann wirklich, wie man es aus Azure Bicep oder Terraform kennt, ich kann wirklich Key-Value-Pairs definieren für meine Konfiguration und die als Code einschleusen. Das ist soweit erstmal okay. Was dann on top kommt, da spielt wirklich die Musik, nämlich jeder, der sich mit PowerShell DSC schon mal auseinandergesetzt hat, kennt es. Ich kann diese Konfiguration dann nach Abweichung überwachen. Und je nachdem, wie ich mein Agent richtig, kann ich vor allen Dingen auch automatisiert den Konfigurationsstand bei Abweichung wiederherstellen. Gerade in Umfällen, die stärker reguliert sind, wo mehrere Teams zusammenarbeiten und quasi ein grundsätzliches basisches Setup zur Einhaltung von Regulatorik, sei es die Datenschutzgrundverordnung, sei es branchenspezifische Anforderungen im Public-Bereich oder im Finanzbereich, ist das einfach ja, super geil, weil ich damit wirklich sicherstellen kann, dass das Setup, was ich mir mal ausgedacht habe, irgendwo konzeptioniert wurde und auch rechtlich Hand und Fuß hat, dass das umgesetzt wird und umgesetzt bleibt.
Und wenn du jetzt dir anschaust, wie so die ersten Tage waren, wo du dich damit beschäftigt hast, bezüglich der Lernkurve, weil du sagtest ja, du bist Generation GUI, Windows 95, und auf der einen Seite hast du ja auch gesagt, ja, naja, ich bin so der Systemintegrator, also eine klassische IHK-Ausbildung, wo man sich entscheidet, was man Anwendungs- oder Systemintegrator. Wie war für dich so die Lernkurve am Anfang, oder hast du dich schnell wiedergefunden in sehr viel Dev-Themen? Also wie ging es dir da so am Anfang?
Ja, der Anfang war sehr frustrierend. Also ich habe meinem Chef schon angedroht, sollte mir gegebenenfalls ein neues Notebook bereitstellen, weil das jetzige aus dem Fenster fliegt. Hab ich dann aber doch sein lassen. Nee, also ist am Anfang hart, gerade da ich den Anspruch für mich auch hatte, die DSC mit Azure DevOps zusammen umzusetzen. Das heißt, dort kommt man dann natürlich schnell in Entwicklungsthemen, weil man sich dann auf einmal auch mit Dingen wie YAML-Pipelines, Git-Repositories und Co. auseinandersetzt, was auf den ersten Blick erschlagend wirken kann, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, es gar nicht ist. Also da an jeden irgendwie, da sollte man keine Furcht vor haben. Und in die DSC, ja, da kam man schneller rein, wenn man einen PowerShell-Background hat und die Shell häufiger verwendet hat. Der Part PowerShell DSC war jetzt bei mir aber auch länger her. Das heißt, da muss ich einiges wieder neu lernen. So Pitfalls, in die man reinläuft. Das ging dann aber relativ zügig, also sich dort einzuarbeiten. War aber auch mit einigen Stolpersteinen einfach auch versehen. Ja. Viele Fehler, die so nicht klar dokumentiert sind. Sehr viel Event-Log-Surfing. Also ich glaube, das PowerShell-Event-Log, das habe ich irgendwann 2 Stunden am Stück durchgelesen, um einen stupiden Fehler zu finden, nämlich dass die App im Azure AD für die PMP-Provisioning-Frameworks nicht die notwendigen Rechte hatte. Die Fehlermeldung gab es halt einfach nicht. Also ja, man kommt relativ schnell rein, kann auch jedem nur empfehlen, da auf die Seite Microsoft 365DSC.com mal zu gehen. Da ist auch das GitHub verlinkt und da findet man dann zum Beispiel auch ein White Paper, womit man starten kann, womit man wirklich die ersten Gehversuche machen kann und wo auch ein Beispiel drin ist, wie man zum Beispiel die M365DSC auch in Azure DevOps bringt. Also der Content, der da ist, hilft schon eine Menge. Es ist jetzt aber natürlich noch nicht jeder Fehlercode oder ähnliches dokumentiert. Dafür ist das ein Produkt, ich mag nicht sagen in den Kinderschuhen auch, aber einfach ein Community-Gewächs, das heißt, mitmachen und mitlernen ist ganz klar gefordert und erwünscht.
Du hattest ja gesagt, dass das ja aufgrund von Kundenanforderungen auch ein Thema war, was bei dir ja auf dem Tisch lag. Wenn du jetzt, ich gehört zu den Leuten, die immer gesagt haben, boah, das klingt mega spannend, muss man sich mit beschäftigen, aber irgendwie nie so die Anlässe hatte, da mal näher mit reinzugehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja mehrere Phasen, wie man das Tool ja nutzen kann. Diese Monitoring-Aspekte, ich will erstmal überhaupt gucken, was da an Konfigurationsänderungen sind, aber auch teilweise Sachen wieder zu applyen, wenn eine Differenz zu dem Desired State da sind. Aber was würdest du jetzt sagen, macht eigentlich am meisten Sinn, oder siehst du auch am meisten die Kundenwünsche da, das halt einzusetzen? Also was sind die Anforderungen oder Umfelder, wo hauptsächlich du M365 DSC aktuell sehen würdest, oder wo du aktuell unterwegs bist?
Naja, Microsoft und auch die Community, die unterscheiden ja zwischen mehreren Funktionen. Und das, was du ansprichst mit Konfigurieren, das ist ja das Automate und das ist wirklich das Herzstück der Lösung. Also das ist für mich der größte Benefit. Ich finde ein anderes, kleineres Feature auch mega geil, komme ich gleich gern zu. Aber das Automate-Feature ist einfach grandios, gerade im Zusammenspiel mit Azure DevOps, weil ich dann wirklich die Möglichkeit habe, so wie man es aus dem Azure-Kontext kennt, wenn man mit Infrastructure as Code arbeitet, wirklich gescheite Workflows aufzubauen für die Konfiguration. Ne? Das heißt, da geht kein Admin also mehr hin, und konfiguriert, etwas sei es über die PowerShell oder über das Portal, sondern das ist einerseits codebasiert. Das heißt, ich habe natürlich im Git auch eine Versionierung drin. Läuft etwas schief, kann ich auf die vorhergegangene Version easy zurückspringen. Das ist ein Riesen-Benefit. Und ich kann Azure DevOps als Werkzeug nutzen, um Konfigurationsanpassungen sauber zu planen in den Boards, die über Entwicklungsbranches bereitzustellen und gegebenenfalls in Testumgebungen zu testen und entsprechend Freigabeprozesse dann über Pipelines automatisiert auf die Produktionsumgebung auszurollen. Und das ist aus meiner Sicht ja der Hauptbenefit, dass ich wirklich dadurch die Möglichkeit habe, klar, gibt auch andere Tools, aber dadurch habe ich die Möglichkeit, wirklich Konfiguration von der Entwicklung, vom Design über die Entwicklung bis zum Produktionsbetrieb wirklich über einen Workflow einzusteuern und das sicher und transparent zu gestalten. Und das finde ich einfach, die Vision fand ich einfach fantastisch und in der Umsetzung ist es das.
Würdest du sagen, also das ist jetzt, man kennt ja häufig auch den Namen Azure Infrastructure as Code. Ich würde ihn ja fast in dem Zusammenhang ja als Cloud as Code bezeichnen. Würdest du sagen, das ist halt auch genau der Ansatz für eine Microsoft 365, dass du da auch genau diesen Weg einschlagen kannst?
Ja, und ähnlich wie Terraform, ARM-Templates oder auch Azure Bicep gerade in größeren Projekten so ein bisschen aktuell zum Standard geworden sind, sehe ich auch bei der Microsoft 365 DSC das Potenzial, dass es das mal wird. Also es ist am Markt noch nicht so bekannt, aber ich denke schon, dass es in ein, zwei Jahren sich ändern wird. Gerade weil die Entwicklung schnell vorangeht, immer mehr Lösungen und immer mehr Funktionen inkludiert werden. Und die Möglichkeiten über Azure DevOps und Co. halt eben einfach gegeben sind. Das Tool ist sicher, also die Entwicklung ist, denkt dort an alles, von Verschlüsselung der Credentials, die irgendwie im Skript sind, bis hin zur Ansteuerung der Graph-API für neuere Lösungen. Das geht sehr weit und somit bin ich eigentlich sicher, dass das in ein, zwei Jahren wesentlich öffentlicher ist und wesentlich häufiger eingesetzt und auch in Projekten gefordert wird.
Wenn man sich das jetzt hier anschaut und ich glaube, jeder hat ja seine Schmerzen bei der Automatisierung mit ARM schon mal festgestellt. Da gibt es ja Vor- und Nachteile zugleich, dass wir ja da Versionen der API haben und dann auch, gerade wenn es neue Public Preview Features gibt, die man ja gerne auch in Produktion verwendet, dass dann die Frage ist, wie komme ich jetzt programmatisch an diese Schnittstellen ran? So, jetzt haben wir ja bei dem M365 DSC ja kein ARM-Modell dahinter, sondern sprechen ja gegen Graph API, wo man dann nur eine Versions 1.0 Endpoint hat oder ein Peta-Endpoint. Und auch die Jungs im M365-Bereich sind ja sehr dynamisch unterwegs, würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. wie sind dann da so deine Erfahrungen? Also neues Feature kommt dazu und man will das gern konfigurieren. Kann man das dann direkt mit DSC mit ansprechen oder was sind da so die Herausforderungen bei dem ganzen Versionierungs-API-Beta-Thema?
Ja, also Komme ich sofort zu. Zuallererst kann ich nur sagen, plant die Updates vorsichtig und langfristig. also ich hatte das mehrfach, dass ein Update an die komplette Pipeline alles zernageln kann, weil sich einfach was ändert oder weil da sich doch ein kleiner Bug eingeschlichen hat oder ähnliches. Also am besten auf einer Testumgebung vorher einmal durchspielen. Gerade wenn man es schon automatisiert hat, also der größte Big Bang war da der Sprung auf die MS Graph API, gerade in Bezug auf Authentifizierung. Also plant das wirklich ein, testet das auf Testumgebungen durch, kann ich jedem empfehlen. Neuere Features werden natürlich nachgezogen. Idealerweise, wenn man den Bedarf für ein neues Feature hat, das ist wie gesagt ein Community-Produkt, steht es einem natürlich auch frei, selber mitzumachen und sich das zu implementieren. Ansonsten finde ich, hat die Community um die M365DSC einen coolen Kniff gemacht. Das ist jetzt in einer Preview und da ist Testen und Feedback auch gefordert. Das ist der Dynamic Resource Generator, aktuell verfügbar für alle Funktionen, die über den Graph anzusteuern sind. Also zum Beispiel super geeignet für das Azure AD. Und dieser Dynamic Resource Generator erlaubt es mir, einen Graph-Endpunkt auszuwählen oder ein Konfigurationsobjekt und darüber eine Ressource in dem DSC-Modul zu erstellen. Das heißt, wenn in der Graph sich was verändert oder ein neues Feature hinzukommt und ich dieses für mein DSC-Deployment brauche, kann ich es jetzt mit dem Dynamic Resource Generator automatisiert in meine Module legen, habe die Ressource dort zur Verfügung und kann dann damit auch über die ganz normale DSC-Bedienung diese Ressource auch direkt anwenden. Und das ist einfach super, weil man dadurch eben quasi ab Tag 1, wenn ein neues Feature bereitsteht, also es beginnt mit dem Graph, kann ich ab Tag 1 das in meiner DSC einbauen und brauche nicht auf Wochen oder Monate auf Updates der Module warten, sondern ja, ich kann mir das Modul dann selber quasi erweitern und das ist super. Also da geht es, finde ich, genau in die richtige Richtung. Schneller können die Entwicklungszyklen nicht sein.
Und da kurz einzuhaken, das kann ich nur unterschreiben, weil das ist momentan die Erfahrung, die ich bei der Automatisierung auch gesammelt habe. Jetzt mache viel mit Microsoft Graph Automatisierung und Conditional Access. Und wenn da mal eine neue Condition oder Control dabei ist, und man geht über den V1 Endpoint, dann denkt man plötzlich, hä, wo ist meine Policy hin? Weil die dann plötzlich nicht mehr angezeigt wird, sobald man ein Preview-Feature verwendet und nur über den Beta-Endpoint sichtbar ist. Also das Thema sollte man echt auf dem Schirm haben. Und ich gebe dir auch recht, die Dynamic Resource Generator, sowas würde ich mir, oder glaube ich, gibt es mittlerweile auch für Terraform, glaube ich, ist da sowas Ähnliches auch in der Mache. Und das ist halt ein super Werkzeug, wird man halt flexibel, weil ich glaube, so schnell kann man gar keine Ressourcen schreiben, wie Microsoft Features raushaut. Also das ist halt auch das Problem.
Ja, kann ich nur bestätigen, ist super. Auch gerade das Beispiel, was du angebracht hast. Ne? Um mal irgendwie ein Beispiel aus der Praxis zu nehmen. Microsoft hatte ja irgendwie Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, die Preview vom Device-Status in Conditional Access abgekündigt und durch den Filter ersetzt. Und da habe ich also wirklich Monate gewartet, bis die M365 DSC das Update kriegt, Monate oder Wochen, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Zeit drauf gewartet, damit ich das eben entsprechend umsetzen kann. Und dass ich das jetzt nicht mehr muss, ist natürlich super.
Und da hat man einen super Vergleich, weil es gibt ja mittlerweile einen Azure AD-Provider für Terraform und da hat es auch ewig gedauert, bis es vernünftig supported war in dem Provider und auch fehlerfrei auch zu konfigurieren war. Vielleicht packen wir auch mal in die Shownotes mal ein paar Themen rund um Conditional Access und M365 DSC rein, weil da gibt es recht gute Dokumente auch, die das, wie du gerade auch schreibst, so ein How-To, finde ich gar nicht so uninteressant, als ersten Schritt vielleicht mal mit DSC anzufangen. Man muss ja nicht direkt die ganze Tenant-Konfiguration machen, sondern vielleicht mal mit ein, zwei Themen anfangen. Oder was wäre so dein Tipp, wie man eigentlich dem Thema nähert?
Nee, also ich hab's genauso gemacht. Ich habe mir quasi die Website angeschaut, habe im ersten Schritt versucht, einen Export zu erstellen eines Demo-Tenants. Damit würde ich jedem auch empfehlen zu starten, weil es hat zwei Vorteile. Ich muss das Modul mit allen Dependencies sauber installiert haben. Das heißt, ich habe zumindest den Client soweit fertig, dass ich damit arbeiten kann. Das ist ganz wichtig und auch nicht ganz so trivial, wie es klingt, gerade wenn man eher aus dem Entwicklungsbereich kommt. Kann mir dann mit den Exporten auch mal so eine Beispielkonfiguration erstellen. Ich habe zum Beispiel so angefangen, dass ich einen Demo-Tenant konfiguriert habe, 2, 3 Conditional Access-Richtlinien in den Tenant konfiguriert habe und diese dann zu exportieren, um eben den Code für die Ausführung auf einen Tenant zu haben. Von daher macht der Export im ersten Schritt Sinn. Dann habe ich versucht, mit einem Client eben den Export auf einen zweiten Tenant zu implementieren. Das ist auch auf der Website vergleichsweise gut beschrieben, da kommt man auch sehr schnell hin. Habe jetzt gerade letzte Woche einen Kollegen angelernt, mit dem ich das gemacht habe, da sind wir durch beide Themen so in 2 Stunden durch. Also mit ein bisschen Vorerfahrung kommt man da relativ schnell hin. Und was ich dann jedem ans Herz legen kann, ist, sich das White Paper anzuschauen für die Integration in Azure DevOps. War aus meiner Sicht, macht es in der Kombination Azure DevOps und M365 DSC am meisten Sinn. Und das White Paper beschreibt es ganz gut. Da ist auch ein Disclaimer drin, den man ernst nehmen sollte. So ein bisschen PowerShell-DSC-Know-how sollte auf jeden Fall im Vorfeld vorhanden sein. Und man sollte auch schon mal mit Microsoft 365 gearbeitet haben. Ne? Also da kommen dann relativ schnell aus dem Azure AD-Kontext zu Trage, die man einfach kennen muss. Sowas wie eine App-Registration, was sind API-Permissions, wie setze ich das? So ein bisschen Know-how wird vorausgesetzt. Da steht da aber auch sauber drin. Und da hat man dann quasi auch direkt, wenn man sich das anguckt, auch so eine Themenliste, wenn man das Gefühl hat, ah nee, weiß ich jetzt nicht so, wo man schon mal reinschauen kann und gucken kann, dass man sich da ein bisschen aufschlägt.
Sehr cool. Ich finde ja, wie gesagt, das ganze Thema ist ja echt super spannend und ich bin völlig bei dir auch, dass es immer noch so ein bisschen Schattendasein, will ich mal fast sagen, fristet. Das liegt aber auch einfach daran, natürlich einfach, dass diese ganze ja, Azure-Thematik einfach viel, viel mehr gepusht wurde, viel früher auch anfing, bin ich mir auch sicher einfach. Und dass es natürlich auch ja, bei Microsoft 365 nicht so sehr, also halt diese Möglichkeiten am Anfang gab. Das kam ja so ein bisschen später erst auch, gerade durch die DSC und es ist für mich echt ein wichtiger Schritt und Meilenstein quasi, fast auch, weil ich damit endlich auch an, ja, die Möglichkeit habe, genau wie du sagst, Microsoft 365 mehr automatisiert zu entrollen und halt eben auch dafür zu sorgen, dass die Tenants halt relativ gleich sind, beziehungsweise dass die Konfiguration auch meinen Einstellungen entspricht. Wenn wir so ein bisschen auch auf deine Erfahrungen zurück schauen. Was war denn so die schönste oder beste Erfahrung, die du mit Microsoft 365 DSC gemacht hast? Also was hat dich überrascht? Was genau, was ist dir so richtig positiv in Erinnerung geblieben?
Also das Geilste war, als ich nachts um 12:30 die erleuchtende Idee hatte, damit die Pipeline läuft und sie dann auch lief. Das fühlte sich in dem Moment an wie ein Sechser im Lotto. Also ich lag wirklich im Bett, dann kam der Gedanke, dann bin ich wirklich im Schlafanzug sozusagen nochmal am Laptop, musste es unbedingt ausprobieren und als es dann lief, war das einfach nur super.
Mega gut auf.
Wie ich finde, Feature, was ich am coolsten fand, ist ehrlich gesagt der Export in Kombination mit dem Report. Also so blöd es klingt, die Vision mit der Konfiguration, das ist alles fantastisch, das ist das Nonplusultra. Aber diese Export zu nutzen, gerade weil ich damit auch eine ganze Umgebung oder einen kompletten Exchange-Konfiguration exportieren kann und dann die Möglichkeit habe, automatisiert dann HTML oder ein XLSX-Report draus zu generieren, ist gerade für mich, der manchmal, wie wir alle, zu faul für Dokumentation ist, absolut geil, weil ich damit meine Dokumentation automatisieren kann. Und das wird bei dem M365 DSC-Thema häufig nicht benannt, ist aber ein total unterschätztes Feature, weil ich damit die kritischen Parameter, die ich habe, nicht nur konfigurieren kann, sondern auch automatisiert dokumentieren kann. Und das finde ich super. Also fand ich auch sehr geil, so ein Report das erste Mal generiert zu haben. Und vor allen Dingen mit der Assess-Funktion kann ich dann auch noch zwei Reports miteinander abgleichen und der zeigt mir dann auch noch in HTML an, welche Konfigurationen sich zum letzten Mal verändert haben. Das heißt, ich habe dann auch noch, wenn ich das weiterspiele, ein automatisiertes Change Tracking mit drin, was auch human readable ist, also schön in HTML mit einer Tabelle, die das abgleicht. Finde ich, wird in dem Kontext viel zu selten benannt, ist aber für mich als faule Sau, der keinen Bock auf Dokumentation, sondern mehr auf Scripting hat, ein
Das
absolut
kenne
geiles
ich.
Feature. Also fand ich total cool, dass ich da nicht nur auf die Konfiguration konzentriert wurde, sondern auch dieses Thema Dokumentation und Reporting dort von Anfang an, zumindest seitdem ich mich damit auseinandersetze, mit drin war und finde ich fantastisch.
Was würdest du denn sagen von den, du hast ja von den Hinweisen schon gesprochen, die in den White Papers ja drin steht. Was mir als Security-Mensch ja auch immer irgendwie aufschlägt, ist, jetzt habe ich demnächst eine Pipeline und ein Repo, wo ich ja mein komplettes M365 automatisiere, was ja auch wieder in irgendeinem Security-Kontext läuft. Und der den Repo-Owner spielt, der kann ja dann auch Sachen machen, die er vielleicht mit seinem Admin-Konto selber nicht könnte. Also sind so Security-Aspekte mit dem Missbrauch von M365 DSC auch Themen, die findest du hinreichend in dem Community-Projekt behandelt werden oder sind das eher so
Ja,
Sachen? Okay.
auf jeden
Ja.
Fall. Also als ich das erste Mal durchgespielt habe, hat es mich ein bisschen, das habe ich in meiner Ersteinschätzung an die Kollegen so auch reingeschrieben, dass ich das erstmal nicht empfehlen kann, das Feature, oder mit dem Stand, den ich erarbeitet hatte, nicht empfehlen konnte, weil in den Mog-Files, also in den kompilierten Konfigurationen, das Passwort im Klartext drin stand. Das lässt sich natürlich über die Konfiguration des Local Configuration Managers, also des Agents oder des Servers, der die der die Konfiguration ausführt, anpassen. Das ist aber ein komplexer Prozess. Und wenn man aus der Systemadministration nicht kommt, nochmal schwerer und eine nochmal höhere Einstiegshürde, weil man sich auf einmal mit Zertifikaten, mit dem Zertifikatstore auseinandersetzen muss, dann muss man den ECM noch konfigurieren. Und das ist also richtig Arbeit. Und was ich total cool fand, ist, dass Microsoft das automatisiert hat. Das heißt, es gibt wirklich einen Befehl, dass ich setze nur einen Befehl ab, brauche gar nicht viele Parameter zu kennen oder ähnliches. Und das DSC-Modul konfiguriert den Local Configuration Manager automatisch durch, erstellt ein Zertifikat, hinterlegt das in dem Configuration Manager und ab dem Moment sind die Passwörter in dem Mod-File entschlüsselt. Das heißt, gerade für Kollegen, die mit der PowerShell DSC so in der Vergangenheit noch nichts zu tun hatten, und eben nicht möchten, dass jetzt in dem Mod-File dann Passwort im Klartext steht, ist das absolut super. Kann ich nur empfehlen, sollte man sich auch zwingend anschauen, weil wie du schon sagst, möchte ich damit einen ganzen Tenant konfigurieren, dann hat die Pipeline Global Admin-Rechte und dann hängt auch ein Dienstkonto hinter mit Global Admin-Rechten. Und das sollte man natürlich entsprechend absichern.
Genau, deshalb vielleicht zum Schluss der Hinweis an die Zuhörer, wenn ihr damit nachher produktiv geht, denkt dran, dass damit natürlich auch indirekt der Repo-Owner Global Admin werden könnte. Und sicherheitstechnisch müssen wir ja fast mal eine weitere Session nochmal machen. M365 DSC und Security Considerations oder so.
Gregor, absolut, das eigentlich, ja.
Müssen wir den Torben leider nochmal einladen, es hilft alles nichts, also für die weiteren Themen. Aber wir kommen jetzt halt noch zu einer anderen Herausforderung. Wir könnten natürlich auch über Security sprechen, aber wir müssen dich natürlich auch noch quiztechnisch heute auch befragen, wie das sich für einen Gast bei Cloud Inspires halt auch gebührend gehört. Und Gregor, ich habe hier ein paar Fragen auf der Liste. Ich glaube, da kannst du als Norddeutscher eher
was sagen als ich
als Rheinländer.
Da sage ich vorneweg, das verliere ich, weil als der Gregor letzte Woche in Bremen war, habe ich nicht mal die Stadtmusikanten gefunden. Also das war schon arg peinlich.
Ich finde diesen Einstieg so mega, weil ich kann dir sagen, was die erste Frage ist. Soll ich dir mal erzählen, was die erste Frage ist?
Ich glaube, ich kenne die Antwort jetzt.
Da bin ich mir ganz sicher. Das ist nämlich echt schön. Das ist wirklich schön. Ja, das, also ich kann nur sagen, ich hatte letzte Woche die Ehre, Torben auch endlich mal in Bremen zu besuchen. Wir arbeiten ja quasi bei der gleichen Company und ich habe gedacht, ich fahre doch mal endlich ins Office in Bremen und besuche mal die wunderschöne Stadt auch und habe eine schöne Stadtführung gekriegt. Und dabei hat sich die Frage gestellt, an welchem Gebäude stehen denn die Bremer Stadtmusikanten? Und ich glaube, der Torben war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz sattelfest. Aber mittlerweile wärst du dir sicher, wo sie stehen, oder?
Ja, ich muss an dem Tag zu wenig Kaffee getrunken haben, weil in dieser geistigen Umnachtung habe ich geschworen, dass die Dinger stehen am Dom, aber nein, sie stehen am Rathaus.
Genau. Der Punkt war ja geschenkt.
Ja, quasi. Ne?
Auf dem Rückweg ist mir dann wieder eingefallen. Also ich dachte, nee, Moment mal, musstest du doch sonst links ab.
Und ich habe sehr gut aufgepasst. Wir waren ja gemeinsam essen und da ergibt sich quasi die nächste Frage. Ich bin mal gespannt, wie du aufgepasst hast. Und zwar, obwohl eigentlich ist es auch schon einfach. Womit hat sich Bremen innerhalb Deutschlands einen Namen gemacht mit der Einführung der Bonnpflicht?
Das waren die Terminals. Weiß ich nicht.
Ja, quasi hat uns, das wurde uns dann noch erklärt. Gemein, ne? Ich weiß. Als einziges.
Ich muss in dem Moment entweder mit Bezahlen beschäftigt gewesen sein oder hat nicht richtig zugehört.
Nein, das war am Anfang, als wir bestellt haben.
Ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten haben, mit der sehr freundlichen Bedienung, aber ich kriege es nicht mehr zusammen.
Es ging als einziges Bundesland hat Bremen interessanterweise an dem Einführungsdatum der digitalen Bons festgehalten. Alle anderen Bundesländer haben nämlich gesagt, wir verschieben das unbefristet, weil das ja während der Corona war. Und Bremen war das einzige Bundesland, was gesagt hat, nein, wir ziehen das auf jeden Fall durch. Das hat die Bedienung so schön auch erklärt und auch gemeint von wegen, das wäre echt eine totale Katastrophe halt auch für die gewesen. Das fand ich, ist mir in Erinnerung geblieben. Und da ich dachte, dass du ja auch dabei warst, habe ich gedacht, ich nehme die Frage mal auf.
Aber ich war physisch da, ja.
Alles gut. 1-1 quasi, ja. Denn Thomas, mach doch mal weiter. Ich habe gehört, du hast auch noch ein paar Fragen. Schöne Fragen mitgebracht.
Genau, wir wechseln jetzt eher auf die technisch-historischen Fragen. Das sind immer, finde ich, einer der Lieblingskategorien. Wobei mir gerade auch einfällt, Gregor, der nächste Gast, da machen wir das so ein bisschen Jeopardy-Style. Da kann man sich die Kategorie und die Schwierigkeit aussuchen mit den Punkten. Das wäre vielleicht nochmal eine Steigerung von dem Quiz.
Auf jeden Fall.
Gut, so, historisch-technische Frage. Die erste Version von PowerShell, also Version 1.0, wird released. Der erste Tweet wird veröffentlicht und ein gewisser Cloud-Service namens AWS geht an den Start. Von welchem Jahr sprechen wir?
Boah, wenn ich raten müsste, hätte ich jetzt gesagt 2006 oder so.
Sehr gut, richtig.
Unfassbar.
Gibt's und ich merke wieder, wie alt ich werde, weil es ist krass, dass das alles im gleichen Jahr war. Und wenn ich das sogar richtig weiß, war damals Twitter noch ohne das E am Ende. Das will jetzt ein zukünftiger neuer Besitzer wohl auch wieder einführen, hat man so gehört.
Wenn der noch kommt, ja, genau.
Wenn er noch kommt, ja. Wieder ein Zeichen gespart bei Twitter, genau.
Ja, genau. Habe ich aber alles, alle drei Events habe ich live so nicht wahrgenommen.
Ja, ich wäre.
Warst du dann noch die Stadtmusikanten am Suchen, oder?
Keine Ahnung, was hast du mit 13 Jahren gemacht?
Ja, da wären wir wieder beim Alter-Thema. Das überspringen wir mal besser, würde
ich sagen. Ich fühle mich da gar nicht angesprochen. Ich habe da auch nichts mehr gekriegt.
Genau, aber wir können ja noch zur Abschlussfrage kommen. Wir haben jetzt bisher 2 Punkte. Ist ja gar nicht so schlecht, finde ich. Genau, jetzt kannst du erhöhen auf 3. Nämlich auch zum Thema PowerShell, zieht sich wie ein roter Faden heute ein wenig durch unser Programm. Der Erfinder und sogenannte Vater von PowerShell, der hatte mit dem Projekt damals ein wenig zu kämpfen gehabt, damals übrigens noch Projektname Monad, und war nicht unbedingt damit komplett beliebt bei Microsoft. Und es gab eine gewisse Produktgruppe, die ihm geholfen hat, dennoch trotz aller Widerstände PowerShell an den Start zu bringen. Von welcher Produktgruppe und von welchem Microsoft-Mitarbeiter sprechen wir?
Den Microsoft-Mitarbeiter kenne ich nicht. Da werde ich so jetzt auch nicht drauf kommen. Produktgruppe weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber weil ich in dem Kontext am meisten mit der Shell zu tun habe, hätte ich fast gesagt, dass es irgendwie rund um den Exchange-Bereich vielleicht stattgefunden hat.
Respekt. Also die Herleitung war genau richtig.
Absolut.
Der Mitarbeiter, von dem wir sprechen, ist Jeffrey Snover, ist heutzutage Technical Fellow. Und hatte 2003 die Idee, nämlich die C-Sharp, also der Prototyp wurde auch sowohl damals geschrieben, C-Sharp-basiert eine Objektpipeline zu bauen. Und also es gibt einen sehr, sehr guten Vortrag, wo er dann mal erklärt, was er für einen Stress hatte. So glaube ich, dass sie den wohl auch degradiert hatten, gab es so Gerüchte. Und volles Programm. Und da gab es die Exchange-Produktgruppe, die damals halt zu den Cash-Cows gehörte und die gesagt haben, geile Idee, wollen wir haben. Und die war dann der Rettungsschirm für ihn, um das Thema an den Start zu bringen. Daher, genau, Exchange war so der Haupttreiber in der Anfangszeit von PowerShell.
Mensch, Torben, ey. Gut, Respekt, gut geschlagen, auf jeden Fall.
Wir müssen mal eine Scoreliste veröffentlichen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
So, wenn ich nicht ganz unten stehe, sehr gerne.
Sehr cool. Das war heute sehr, sehr spannend. Also bei dem DSC-Thema, glaube ich, müssten wir echt noch eine zweite Folge machen. Das so Security und auch die Themen der Erweiterung würde mich durchaus noch interessieren. Aber wir haben ja leider nur immer begrenzt Zeit, habe ich gehört, Gregor.
Ja, ein bisschen, genau.
Über die Torben. Zweite Einladung würde ich mich genauso freuen wie über die erste.
Sehr gut.
Das live hört dann sich aus Bremen. Echt super. Ja, auf jeden Fall. Das könnte man auch machen. Genau, auf jeden Fall. Wir haben da
sehr gerne.
Genau. Ja, es war uns ein Fest, kann ich nur sagen. Torben, super, super vielen Dank, weil das war wirklich ausführlich, informativ und echt erleuchtend und sehr hilfreich. Und ich freue mich echt jedenfalls auf eine zweite Session. Und ja, von meiner Seite wirklich riesen, riesen Applaus auf jeden Fall dafür.
Vielen Dank, Torben.
Danke euch.
Danke, Torben. Und wir sehen uns. Ne? Bleibt uns gewogen und wir hören uns.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.